Neues Jahr. Und ohne wirklich so einen Plan zu haben, was genau alles los sein wird, kommen wird, bin ich dankbar, dass du das schon weißt, dass du die einzelnen Schritte kennst. Und ich bitte dich darum, dass du uns dieses Privileg von Gemeinde erhältst, jetzt eben auch in diesem zweiten Lockdown, ist ein riesiges Geschenk, dass wir uns weiterhin in Präsenz treffen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, um uns zu begegnen und dass du gleichzeitig auch bewahrst, dass wir nicht irgendwie ein Ansteckungsherd werden. So bitte ich dich um deine gute Nähe jetzt bei uns und auch bei denen, die heute Abend nicht dabei sein können. Amen. 2019 habe ich diesen jungen Mann kennengelernt. Hier mit einem unglaublich schwer auszusprechenden Nachnamen, der David Tony heißt dieser Mann. Der war beim Upgrade-Kongress vom Gnadauer Verband. Und hinter dieser Hipster-Optik versteckt sich ein junger Schweizer. Er ist eigentlich gelernter Finanzberater. Und hier durch unterschiedliche Schicksalsschläge ist dieser Mann Jesus begegnet. Und sein Leben ging so weiter, dass er durch einen Traum dazu kam, ein Modelabel zu gründen. Warum auch immer. Aus diesem Traum ist das entstanden. Love your neighbor. Liebe deinen Nächsten. Und es ging für ihn irgendwie nicht nur darum, Klamotten zu gestalten, die gut aussehen und irgendwie so eine christliche Botschaft mit drin haben, sondern es war ihnen wichtig, dass ein Teil von diesen Shirts und dem Zeug, das sie machen, dass die bei Menschen ankommen, die auf der Straße leben. Am Anfang war das noch jedes zehnte Shirt und inzwischen ist es so, dass für jedes, das gekauft wird, eben auch eins an einen Menschen dort geht. Und so ist er und andere hier aus seinem Team immer wieder in Zürich und Umgebung unterwegs und verteilt T-Shirts an Leute, die auf der Straße leben. Hat Zeit bei ihnen, spricht mit ihnen, lässt sie erzählen, hört zu, betet mit ihnen. Und auf dem Kongress hat er das an einem sehr markanten Punkt dann eben so formuliert, ich gehe nicht an diesen Menschen vorbei, weil ich will für sie anhalten, ich will für diese Menschen anhalten, weil Gott für jeden Einzelnen von uns angehalten hat. Das ist das, was ihn antreibt und was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich will für Menschen anhalten, weil Gott für jeden von uns angehalten hat. Darum geht es auch bei der Jahreslosung. Ihr habt sie vorhin schon gehört, sie kommt aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das Problem mit Barmherzigkeit, das ist ein absolut komisches Wort eigentlich. Also zumindest in meinem Alltagssprachwortschatz kommt das Teil nicht vor. Barmherzigkeit, ja, ist ein Wort aus der Bibel, aber man benutzt es eigentlich, abgesehen von solchen Stellen, im normalen Rede kaum bis gar nicht. Barmherzigkeit ist manchmal vielleicht ja sowas, das sich eher nach so Kirchensprech anhört aus dem vergangenen Jahrtausend, wo das irgendwo mal Relevanz gehabt hat. Wie würdest du für dich oder für deine Kids, für deine Enkel oder hier nicht den Neffe hier Barmherzigkeit erklären, wenn die dich fragen, du, was heißt denn das? Also, kommt vielleicht kurz in Stocken, so was ist es? Ja, es hat auf jeden Fall was mit Helfen zu tun. Es hat auf jeden Fall irgendwie einen christlichen Anstrich und auf jeden Fall was mit Helfen und für andere Leute. Das schon. Und auf der Suche, was Barmherzigkeit bedeutet, hilft dir die Jahreslosung ein Stück. Seid barmherzig, wie euer Vater, wie Gott barmherzig ist. Und Gottes Barmherzigkeit ist so eine der Charaktereigenschaften, die sich nicht von Gott trennen lassen. Es ist ganz tief in ihm drin und deswegen ist es auch im Alten und im Neuen Testament ein riesiges Thema. Ein Beispiel davon ist, dort wo man es vielleicht nicht unbedingt vom Buchtitel hier erwarten würde, in den Klageliedern ein Thema. Da heißt es in Klagelieder 3, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, seine Barmherzigkeit hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu und groß ist seine Treue. Gottes Barmherzigkeit und Seine Liebe sorgt dafür, dass Gott dich und mich nicht aufgibt, sondern Tag für Tag da ist. Und so zieht sich das durch die Bibel hindurch, genauso eben auch wie diese Geschichte von uns Menschen. Dass immer wieder dieser Punkt kommt, an dem Menschen sagen, ich Gott, ich will ohne dich auskommen. Und Gott es zulässt und es ihn gleichzeitig zutiefst berührt und herausfordert. Dass ihn fast gar das Innenleben rumdreht. Und Gott sagt, ich sehe den Menschen, es bewegt mich innerlich und ich will alles dafür tun, dass er wieder zu mir nach Hause kommt. Jeden Tag von Neuem. Das ist ein Stück Barmherzigkeit. Und so spricht Jesus auch in aller Deutlichkeit davon. Er erzählt diese Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich kennen, von diesem Papa, der zwei Söhne hat. Und einer ist so kackendreist, dass er sagt, Vater, eigentlich wär's mir recht, du wärst schon tot. Also zumindest mein Teil von deinem Erbe hätte ich gern. Zu Lebzeiten. Der Papa lässt ihn gehen mit diesem Erbanteil hier, der haut es ordentlich auf den Kopf, überlegt nicht sonderlich und irgendwann ist er an diesem Punkt, an dem er nichts mehr hat, an dem er gnadenlos verzweifelt ist. Und seine Hoffnung ist, hey, vielleicht kann ich zum Papa zurück, zumindest als 450 Euro Kraft. Irgendwie so. Das ist so am Tiefpunkt seine Hoffnung. Und was dann passiert, kennt er sehr wahrscheinlich der Vater. Er sieht, wie dieser richtig runtergebrochene und abgestürzte Junior auf den Hof läuft. Er ist zutiefst bewegt, so tief bewegt, dass er das tut, was kein Patriarch, kein Familienoberhaupt sonst getan hätte. Er läuft ihm entgegen, er rennt ihm entgegen. Damals hat das Familienoberhaupt gesagt, komm du mir bloß heim. Aber der Patriarch rennt. Er rennt und gibt seinem stinkenden Sohn die Umarmung seines Lebens. Sieht ihn, ist von Herzen so bewegt und er hilft ihm. Also er sagt, nix, du wirst keine 450 Euro Kraft bei mir. Du bist mein Sohn. Und er nimmt ihn wieder an und sagt, es gibt so viel Grund zur Freude, es ist Feststimmung angesagt, weil mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig und er ist bei mir. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Das hören die Jünger. So denkt Gott über sie, so denkt Gott über dich. Vielleicht hast du das mal mehr und mal weniger vor Augen. Vielleicht klingt und wirkt es auch relativ abgegriffen, dass Gott so ist. Aber so ist er nun mal, dass er dich sieht und sagt, ich sehe dich als ganzen Menschen. Das Äußerliche, das, was dich als Person ausmacht, das, was du brauchst. Ich sehe dich. Und es bewegt mich, dich zu sehen. Und es bricht mein Herz, wenn dein Herz bricht. Und ich will alles tun, um dir zu helfen, damit du wieder Teil von meiner Familie wirst. So redet Jesus davon und so lebt er das auch. Es gibt zum Beispiel in Matthäus 14, Vers 14, diese Situation. Da heißt es, als Jesus ausstieg aus dem Boot, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen und er heilte die Kranken unter ihnen. Es ist wieder das Gleiche. Jesus sieht diese Leute, was sie ausmacht, nicht nur äußerlich, sondern sieht in sie hinein. Es bewegt ihn wahnsinnig tief. Das Wort, das Mitleid hat, das hat was mit den Eingeweiden zu tun. Und auf gut Schwäbisch dreht es ihm innerlich alles rum. Es dreht ihm seine Innerei auf links, weil es ihn so bewegt, was im Leben dieser Leute los ist. Und das Dritte, er hilft. Er heilt die unter ihnen, die krank sind. Das ist dieses Dreiteilige, das immer wieder vorkommt, dass er hinguckt, dass er mitfühlt, dass er hilft. Darum geht es, wenn wir um Barmherzigkeit reden, über Barmherzigkeit reden. Jesus redet nicht nur davon, er lebt es. Seine Jünger sehen das. Und jetzt mit der Jahreslosung sagt er das in einer Situation seiner Jünger. Sagt das dir und mir. Ihr habt den Vater gehört, gesehen, wie er ist. Ihr habt es bei mir gesehen. Und jetzt seid barmherzig, so wie der Vater barmherzig ist. Er ist es, Tag für Tag, ohne Ende. Habt den Mut, es auch zu sein. Habt den Mut, diese Liebe zu haben, die hinsieht, die mitfühlt, die hilft. Was für ein Bauchgefühl macht sich da breit? Was für eine Emotion schwingt da mit für dich? Ist es einfach ganz normal zu sagen, ja, ich habe ein Herz für Menschen, das ist ganz und gar mein Ding. Manchmal vielleicht fast zu viel. Vielleicht auch ein Stück inneres Gespaltensein, zu sagen nach dem Motto, ja, das klingt gut, aber ich bin nicht wie dieser David Tonji. Vielleicht mal fragend, für wen überhaupt, wem gegenüber barmherzig zu sein? Oder vielleicht gibt es auch Momente, wo es so geht, dass es dich schüttelt. Also wenn ich durch Böblingen laufe oder mit dem Fahrrädle unterwegs bin, da sitzt regelmäßig hier eine ganze gefühlte Kolonne von Leuten aus Südosteuropa, hier verteilt in der Bahnhofstraße und hier ihre Spendedose vor sich und hoffen, dass sie was bekommen. Das ist nicht unbedingt die Art von Mensch, wo ich sage, hurra, dich nehme ich direkt auf, also in Arm, jetzt mit Corona doppelt nicht, aber das schwingt manchmal mit. Das ist eine echte Herausforderung, die Jesus hier stellt. Und dann gibt es so Tage, da bekommt man das in der Gemeinde, im Jugendkreis oder hier, sei es auch über Spotify, einfach zugesungen. Zum Beispiel diese Band Casting Crowns, die ein Lied geschrieben hat, wo ich lese ein Stück Englisch vor und dann hier auch das abgehackte Pseudo-Deutsch übersetzte. Hier so die Native-Englisch-Sprechende hier drin, viel Spaß. Dass es in dem Lied heißt, but if we are the body, aber wenn wir der Leib sind, why aren't his arms reaching? Warum strecken sich nicht seine Arme aus, um nach jemandem zu reichen, ja, zu jemandem hinzugreifen, jemandem zu begegnen, nahe zu kommen? Why aren't his hands healing? Warum heilen seine Hände nicht? Why aren't his words teaching? Warum lehren seine Worte nicht? Wenn wir doch der Leib sind, warum werden die Arme nicht ausgestreckt nach Menschen? Warum heilen seine Hände nicht? Warum lehren seine Worte nicht? Wenn wir doch sein Körper sind, wenn wir sein Leib sind. Schau mal kurz, eine Herausforderung. Warum ist dieser zweite Schritt so schwierig? Dieses Erleben, hey Gott, ist barmherzig. Das kann ich wahnsinnig gut annehmen und sage Halleluja und Arme hoch dafür. Aber so dieser zweite Teil, der boah, braucht saumäßig viel Kraft. Einen Blick für Menschen zu haben. Unsere Nachbar im Lockdown bei uns in Böblingen ist das Thema, wie kriegen wir zum Beispiel den Tafellader unterstützt, auch als Gemeinde so ein Ding. Immer wieder ist die Herausforderung, das wie Jesus zu leben, eine Liebe, die Leute sieht, die mitfühlt, und die hilft. Was wir jetzt bisher überhaupt noch nicht gemacht haben, ist das zu tun, was eigentlich jeder anständige Bibelschüler, Italer, IHLer und vom theologischen Seminar her kommende und auch jeder, der eine Bibelarbeit vorbereitet, sinnigerweise macht. Was ist eigentlich der Kontext von der Stelle? Bisher ja, geht es um einen sehr berechtigten Teil von Barmherzigkeit. Aber wenn du nochmal hinguckst, wo kommt er raus? Da kann man schon auch nochmal was ganz Eigenes und Neues entdecken. Ein zweiter Teil von dem, was Barmherzigkeit bedeutet. Ich lese mal die Verse 27 bis 34 aus dem Kapitel 6. Ebenso redet Jesus zu seinen Jüngern. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin und nimmt dir einer den Mantel weg, überlass ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Genauso, wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Welchen besonderen Dank erwartet ihr da von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, lieben ja die, die den, lieben ja die, von denen sie geliebt werden. So, jetzt ist Deutsch. Ja. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, handeln so. Dann geht's weiter. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurück erwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, leihen sich gegenseitig Dinge, die sie später zurückbekommen. In diesen Versen von 27 bis 34 gibt es jede Menge Dinge, die einmal kurz den Atem stocken lassen. Wo in dir und definitiv in mir sich ein Nö äußert. Es gibt genug Gründe dafür. Liebe für Menschen, die absolut feindselig und hinterhältig sind. Also wenn du weißt, wenn ich mich im falschen Moment umdrehe, kann es sein, mir wird inhaltlich irgendwo der Dolch in den Rücken gestoßen. Gutes zu tun für Menschen, die eigentlich eher in die Richtung gehen, dass sie dich ausnutzen. Geld zu leihen, wenn klar ist, das kommt nicht mehr zurück. Und da ist eine wahnsinnige Spannung drin. Und ich frage mich manchmal, Jesus, ernsthaft, ist das dein Ernst? Sorgt für Widerspruch. Und vielleicht hast du selber schon Erfahrungen, wo du sagst, boah, hätte ich das da gemacht, ich hätte mich zum Affen gemacht. Vorbereiten ist mir eine ganze Ladung an Situationen eingefallen. Da ist zum Beispiel ein Rentner, der von einer Person zutiefst enttäuscht ist. Und dass er sagt, wenn der von mir Hilfe braucht, dann kann er nett sein. Dann schwätzt er auch ständig mit einem. Aber sobald das Ganze passiert ist, werde ich A, nicht mehr mal mit dem Allerwertesten angeguckt und geschweige denn, dass ein Danke rüberkommt. Martin, ich sage dir eins, ich mach dem nichts mehr. Mir fällt es ums Verrecken nicht ein. Und dann spürst du, was für eine Bitterkeit da auch mit drin steckt. Und ich hätte nicht die Freiheit, ihm hier einfach zack weg, hier so wie Jesus zu sagen, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr da von Gott? Ja, sogar die Menschen, die voller Schuld sind, handeln so. Das ist nicht der Satz, nicht die Sätze, die ich als guter Gesprächspartner in dem Moment äußern werde, wenn sowas Emotionales kommt. Und Jesus, er tut es trotzdem. Sehe auch bei solchen Menschen hin, was ist ihre Situation? Mitfühlen mit ihrer Herausforderung zu helfen, auch wenn es kein Danke gibt. Oder so nach 2015 mit dieser Flüchtlingswelle haben wir unter anderem eine Familie kennengelernt, bei der wir als Paar immer wieder mal eingeladen waren. Abendessen, Riesending. Die Leute haben sich nicht lumpen lassen hier, weil Gastgeber sei, ist in der Kultur cool. Es ist eine riesige Ehre, dass ich dein Gast bin. Und so nach dem Essen, hier beim Kaffee hinterher, sitzt man so im großen Kreis, Kinder spielen ein bisschen, Debbie ist mit ihnen am Werkeln und so. Und irgendwann packt der Vater hier so das raus, was ihm gerade so auf dem Herz liegt. Kannst du mir 1500 Euro leihen? Auf vollen und doch gefühlt nüchternen Magen. Kannst du mir 1500 Euro leihen? Genau, ihr guckt, wie es mir ging. Für was? Beste schwäbische Frage. Warum? Ja? Wozu überhaupt? Was ist der Grund? Es kam kein konkreter Grund raus. Was kam, war die Aussage, wir sind ein sechsköpfiger Haushalt. Wir sind sechs Personen. Und eine Person von uns kann arbeiten gehen. Ihr seid zu zweit und ihr könnt beide arbeiten gehen. Ja, kommt so ein bisschen die Stellschraube vom sozialen Druck. Ist Gott doch bei euch problemlos. Was machst du jetzt so rum, Wege 1,5? Das war so ein Abend, ich saß auf dem Sofa, Debbie hier so, so in der Mischung aus Hände, Füße, ein bisschen gebrochenes Englisch, drei Worte Deutsch, in dem Ding. Ich habe ihm versucht, irgendwie zu verstehen zu geben, dass das mit meiner schwäbisch-deutschen Prägung nicht so matcht, dass das nicht so ganz zusammenpackt, passt, dass man bei uns sowas nicht in dem Format fragen kann. Unsere Kultur ist da anders. Aber Jesus ist da anders unterwegs als meine klassische Prägung. Dass er sagen kann, wenn ihr nur den etwas leiht, den ihr wieder, von denen ihr es wieder zurück erwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, leihen sich gegenseitig Dinge, die sie später wieder zurückbekommen. Das hat echt an uns ja, schon auch geschafft. Jetzt in der vergangenen Woche sind wir irgendwie mal wieder auf das Thema gekommen, bevor es mit Predigtvorbereitung darum ging. Mein Schwiegervater hat so die Haltung, du kannst eigentlich bloß Geld verleihen, wenn du weißt, du brauchst nicht zwingend wieder. Bei der Familie ging es so aus, ich bin Teil vom Helferkreis gewesen, die sich um die Leute vor Ort kümmert hat. Und da hat man schon relativ zügig mitgekriegt, dass das eigentlich gerade jetzt von ihrer Situation her nicht notwendig ist. Und man denkt, hey, ihr könnt mehr als gut über die Runde. Aber diese Herausforderung ist ein Stück weit blieben, ja, barmherzig zu sein, so wie der Vater barmherzig ist. Und plötzlich führt es einen an Orte, die sich ganz eigentümlich anfühlen, wo nicht so angenehm sind. Da ist ein Stück weit manchmal Angst da, sich zum Depp zu machen, vielleicht ausgenutzt zu werden. Und vielleicht denkst du auch, Jesus, du kommst gefühlt von einer anderen Welt. Das, was du predigst, ist so weltfremd. Aber das ist folgerichtig. Sagt seine Jünger auch, ihr seid nicht Teil dieser Welt. Ihr gehört zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Reich. Und in Gottes Reich funktioniert das ganze System ein Stück anders als ich mit unserer schwäbisch-deutschen Prägung. Das ist folgerichtig, dass das anders ist. Das ist eine riesige Vertrauensherausforderung, eben mit der Gefahr, dass ich mich vielleicht zum Affe mache und blöd dastehe. Vielleicht sogar Besitz riskiere. Und ganz schnell kommt dann doch ja auch irgendwie diese Frage, ja, gibt es nicht auch irgendwo eine Einschränkung? Also muss ich mich mehr oder weniger kaputt machen? Im deutschen Zusammenhang ist es weniger, dass man sich nach Geld fragt. So die Ressourcen, um die es geht, sind mehr Zeit, Kraft, Know-how. Auf gut Deutsch, dätsch mal geschwind. Ja? Und das geschwind geht ja alles von 3 Sekunden bis 3 Arbeitstage. Alles Mögliche drin. Die Herausforderung ist die gleiche. Muss ich zwingend? Muss ich mich da so hineingeben? Das Spannende ist, es gibt einzelne gestrichelte Linien, die eine Grenze aufzeigen. Nicht wahnsinnig viele, aber einzelne gestrichelte Linien. Da ist zum Beispiel Paulus, der den Thessalonichern schreibt, es ist gut und es ist das Ziel, wenn ihr euren Lebensunterhalt selber verdienen könnt. Da geht es nicht darum, Leute abzugrätschen, die wirklich Hilfe brauchen, sondern es gibt bei den Thessalonichern Leute, die sich in dieser Rolle bequem gemacht haben, sich versorgen zu lassen, obwohl sie es eigentlich selber können. Und er sagt den Thessalonichern, die aus dem Takt geraten sind, die sollen selbstständig wieder leben und arbeiten lernen. Die sollen wieder für sich selber arbeiten können. Da, wo es um die Bequemlichkeit und vielleicht auch hart formuliert um Faulheit geht. Das scheint so eine gestrichelte Grenze zu sein. Und eine zweite, die habe ich bisher nicht direkt biblisch begründet, aber die habe ich bei einem befreundeten Kollegen erlebt. Seine Frau hat ein riesiges Herz für Menschen. Manche würden sagen, die ist hochgradig sensibel für andere. Also zwischen den Zeilen ist da Platz für Bücher. Die nimmt wahnsinnig viel wahr. Und das ist so weit gegangen, eben, dass sie ganz arg mit der Situation von nicht bloß einer, sondern mehrere Menschen beschäftigt war. Und es ging so weit, dass ihr Mann, der eigentlich ein sehr, sehr nüchterner und doch aber auch ja, gutmütiger Charakter hat, zu ihr gesagt hat, wenn du so weitermachst, dann machst du dich selber kaputt. Und ganz nebenbei lieben und brauchen wir dich als Teil der Familie. bevor du dich selber kaputt machst und dieser Berufung nicht mehr nachkommen kannst, für die du dich selber entschieden hast, Mutter und Ehemann zu sein. Aber da ist nochmal so ein bisschen eine gestrichelte Linie da. Ich glaube, in den Großteilen dieser Situation, in die du und ich kommen, sind diese gestrichelte Linie oftmals noch lange nicht erreicht. Und diese Herausforderung bleibt da. Manchmal könnte man denken, boah, Jesus, was mutest du uns zu? Und gleichzeitig ist es ein Stück Prozess. Seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Es hat so was von dem, dass man es lernt. Als ihr Kinder wart, ist vielleicht schon ein, zwei Tage her, wir Männer bleiben Kinder, aber als ihr kleine Kinder wart, hast du vielleicht einen Papa als Vorbild gehabt, in manchem, was der kann und tut, wie der geschickt ist, wie schnell der ist, wie gut der Sache hinbekommt. Und man macht den Papa ein Stück weit nach, ohne es selber so gut hinzukriegen. Ja? Unser Kleiner, der bekommt 100 Meter nicht in 12 Sekunden gelaufen. Noch nicht. Vielleicht auch nie, keine Ahnung. Mal sehen. Aber was er tut, ist, er bewegt sich langsam, aber sicher auf dem Bauch irgendwo hin. Und ich als Vater werde nicht daneben stehen und sagen, Kerle, ich bin enttäuscht. Das geht aber länger als die 12 oder 15 Sekunden für die 100 Meter, wenn es überhaupt 10 werden. Das, was als Vater passiert ist, ich stehe neben diesem Kind und freue mich über jeden kleinen Zentimeter, den dieser Mensch nach vorne robbt. Jeder kleine Robber in diese Richtung ist cool. Und das ist die Richtung, die Gott uns mit vorgibt, zu sagen, es beginnt mit dieser Bereitschaft, kleine Robber in die Richtung von Menschen zu tun. Und manchmal wird es dich in Ecken führen, die du noch nicht vor Augen gehabt hast. Und plötzlich steckst du vielleicht in was drin, wo du sagst, oh Gott, wo hast du mich hier hingebracht? Mitten in die Lebenssituation von jemand. Ich habe es nicht erwartet. Du und ich, wir werden sehr wahrscheinlich nicht in diese Situation kommen, dass wir die Welt retten, aber vielleicht im Auftrag von Jesus ein kleines Licht in die Welt von jemandem reinbringen können. Das mutet uns Jesus zu, wenn er eben diese Jahreslosung von sich gibt, diesen Vers von sich gibt, dass er uns herausfordert, Menschen zu sehen. Leute, mit denen du regelmäßig zu tun hast, sei es momentan über Zoom, sei es über den Zaun zum anderen Grundstück rüber, sei es mit Leuten in der Familie. Das ist diese spannende Frage, die immer wieder da ist. Gott, was ist meine Aufgabe? Wo schickst du mich hin? Was ist jetzt dran? Und vielleicht schubst du mich einfach mal ein Stück aus meiner kleinen schwäbischen Heilerwelt raus. Menschen zu sehen und auch mit Menschen mitzufühlen. Ja? Gott, um ein ganz sensibles Herz zu bitten. Die wenigsten von uns werden auf den Trichter kommen, ein Modelabel zu gründen. Wenn doch, bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, es gibt auch was in meiner Größe. Aber so diese Haltung von Gott, ich möchte für Menschen anhalten, weil du für mich angehalten hast. Und nicht zuletzt Menschen zu helfen, manchmal nicht einfach 10-mal drüber nachdenken zu müssen. So lange zu überdenken, bis man es einfach lässt. Auch das gibt es. Manchmal braucht es, aber oftmals nicht. Manchmal braucht es dieses, jetzt macht man einfach. Es ist jetzt nicht der Moment des Denkens, sondern des Machens. Denn wir sind sein Leib. Und warum strecken sich seine Arme da jetzt nicht aus und reichen die Hände jemand? Warum heilen seine Hände jetzt nicht? Warum lehren seine Worte nicht, dass es Hoffnung gibt, die über dieses Leben hinausgeht. Vielleicht ist dran, mutig einen Schritt zu machen am Montag. Das ist Gottes Barmherzigkeit und die Richtung, in die Gott dich und mich robben lässt. Mit kleinen Stückle immer wieder dem entgegen. Ein Stück mehr Liebe, die Menschen sieht, die mitfühlt und die hilft. Ich bete mit uns. Jesus, ich glaube, ich hätte mir diesen Vers nicht rausgesucht als Jahreslosung. und doch sagst du diese Worte. Und selbst wenn man sie in der Bibel durchstreichen oder schwatzen würde, sie sind immer noch da und sie gelten immer noch. Du siehst diese Herausforderung, die das einfach ja, mit sich bringt. Was zu riskieren, sich vielleicht in die Gefahr zu begeben, sich zum Affen zu machen. Vielleicht auch ein Stück Undankbarkeit zu erleben, im Wissen, dass du das selber zu gut kennst, zu gut von uns, von mir kennst und dich trotzdem Tag für Tag uns zuwendest. Ich bitte dich um ein Gespür, wo du irgendwo eine neue Richtung auftust, wo du eine Beziehung wachsen lässt, wo du eine Wahrnehmung für jemand Bestimmten schenkst. Dass das Wirklichkeit wird, dass wir immer wieder neu von Gottes Barmherzigkeit gepackt sind und kleine Schritte, kleine Robber in diese Richtung machen, dir entgegen. Amen.